NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Januar 1919. Der Geburtstag des italienischen Politikers Giulio Andreotti.
Im Spielfilm Il Divo, der Göttliche, spaziert Giulio Andreotti durch die Morgendämmerung in Rom. Ein kleiner, buckliger Mann mit abstehenden Ohren, umringt von bewaffneten Leibwächtern. Das Graffito an der Häuserwand, eine Anklage.
Die Massaker und Komplotte tragen die Unterschrift von Craxi und Andreotti.
Abgesehen von den punischen Kriegen haben sie mich für alles angeklagt, was je in Italien passiert ist. Und mich im Laufe der Jahre mit zahlreichen Spitznamen geehrt. Der Göttliche, Julius Caesar, der erste Buchstabe des Alphabets, der Bucklige, der Fuchs, der Moloch, der schwarze Papst, Beelzebub.
Er ist eine äußerst mysteriöse Person, voller Rätsel, Widersprüche und Gewalt,
sagt der Filmregisseur Paolo Sorrentino, der Il Divo als Rockoper inszeniert.
Die Person Andreotti fasziniert mich und stößt mich auch ab. Er wollte nie für sein Land und die Menschen etwas Gutes. Er wollte sich aber auch nie selbst bereichern. Ich glaube, er liebte die Macht um ihrer selbst willen.
Vielleicht bringt es diese Szene mit seiner Büroleiterin auf den Punkt.
Präsident, sitzen Sie gerade.
Ist doch sehr bequem so.
Andreotti kann aufrecht sein, aber nur, wenn er möchte. Er ist gerissen, zweideutig und geheimnisvoll. Es heißt, ein Satz von ihm könne eine Regierung stürzen. In der Ersten Republik, vom Kriegsende bis zum Kollaps des italienischen Parteiensystems Anfang der 90er Jahre, gilt er vielen als wichtigster Politiker Italiens.
Andreotti war auf jeden Fall das Gesicht der Ersten Republik,
sagt Malte König, Historiker an der Universität des Saarlandes.
Er war immer da und hatte fast durchgehend bedeutende Ämter, Ministerpräsident, Außen-, Verteidigungs-, Finanz-, Industrieminister, später dann auch noch Senator auf Lebenszeit.
Der designierte Ministerpräsident Giulio Andreotti wird heute die ersten politischen Gespräche mit den Parteien aufnehmen.
Die italienische Regierung unter dem christdemokratischen Premier Andreotti beschloss heute ihren Rücktritt.
Er ist im Verhandeln sehr geschickt, er ist zäh und unermüdlich und er wird sich sicherlich Zeit nehmen.
Rücktritt, Sondierung, Regierungsbildung. So geht das jahrzehntelang. Siebenmal. Im Film staunt selbst Andreottis Beichtvater.
Siebenmal Ministerpräsident, 25-mal Minister. So ein berühmtes Gemeindemitglied hatte ich noch nie.
Vor Gott sind wir alle gleich berühmt.
Montanelli hat gesagt, De Gasperi und Andreotti waren zusammen in der Messe. Und alle haben geglaubt, sie würden das Gleiche tun. Aber so war es nicht. In der Kirche hatte Gasperi mit Gott gesprochen und Andreotti mit dem Pfarrer.
Die Pfarrer gehen wählen, Gott nicht.
Gott ist kein Wähler, aber eine wichtige Konstante in Andreottis Leben, das heute vor 100 Jahren in Rom beginnt. Mit nicht mal 2 Jahren verliert er seinen Vater.
Seine Mutter, Rosa Falasca, wird als schweigsam und äußerst kontrolliert beschrieben, was dann auch vermutlich dazu führte, dass er selbst später Gefühle zurückhielt und auf seine Umgebung sehr distanziert wirkte.
Wenn ihr nichts Gutes über eine Person sagen könnt, dann sprecht nicht über sie.
Eine Tante, die lange im Vatikan gelebt hat, bestärkt den Jungen im katholischen Glauben und fördert seine Hinwendung zum Kirchenstaat. 1942, als Jurastudent, stößt er bei Recherchen über die päpstliche Marine im Vatikan auf den antifaschistischen Politiker Alcide De Gasperi, der sich hier als Bibliothekar vor Mussolinis Schergen verborgen hält. Eine weitreichende Begegnung.
Weil er in den Jahren darauf zum Schützling De Gasperis wurde, was dann seiner politischen Karriere ungeheure Schubkraft gab.
Gleich nach der Doktorarbeit geht Andreotti in die Politik.
Und sofort in einer Pole-Position. Mit nur 27 Jahren war er nicht nur das jüngste Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung, sondern man muss ja bedenken, ein Jahr später wurde er auch noch Staatssekretär des Ministerpräsidenten.
Also De Gasperis, Gründer der christdemokratischen Democrazia Cristiana und bis 1953 Regierungschef. Andreotti gehört bald zum Kabinett und das fast ohne Unterbrechung bis 1992. Bei 10 Parlamentswahlen kann er seinen Wahlkreis in Rom verteidigen, auch dank fein eingefädelter Beziehungen.
Andreotti war ein Meister in der Herstellung von Klientelverhältnissen. Sein Wahlkreis wurde immer gefördert. Also von 1946 bis 1992.
Ganz gleich, ob er nun Industrie- oder Außenminister ist.
In dem einen Fall wurde in seinem Wahlkreis eben Industrie angesiedelt, im zweiten ein Ausbildungszentrum für Krankenhelfer für die dritte Welt.
Und vor allem, Andreotti vergisst nichts und niemanden.
Gefälligkeiten und Abhängigkeiten waren bestens notiert und geordnet. Er pflegte ein Netz von Beziehungen und Verpflichtungen, das dadurch entstand, ganz sorgfältig. Und das war eben ein Netz, das später dann natürlich weiterreicht über seinen Wahlkreis hinaus.
Ich habe nie Klage gegen jemanden erhoben. Aus dem einfachen Grund, ich besitze Sinn für Humor.
Lässt Sorrentino seinen Film Andreotti sagen.
Und ich besitze noch etwas anderes. Da ich nicht viel Fantasie habe, besitze ich ein großes Archiv. Und jedes Mal, wenn ich dieses Archiv erwähne, schweigen diejenigen, die schweigen sollten. Wie durch einen Zauber.
Italiens politische Klasse ist in der Ersten Republik durchsetzt von Korruption und Klientelismus, der zuweilen bis in die Mafia reicht. Weil die USA und der Vatikan den Ausschluss der Kommunisten von jedweder Regierungsbeteiligung erzwingen, sind nur wenige Koalitionen möglich. Mal verbündet sich die Democrazia Cristiana mit den Liberalen, mal mit den gemäßigten Sozialisten. Andreotti ist immer dabei.
Es gibt eigentlich kein konkretes Projekt der italienischen Politik, das unmittelbar auf ihn zurückzuführen ist,
sagt der Historiker Malte König.
Aber Andreotti war an allen wichtigen politischen Entscheidungen fast immer beteiligt. Kaum etwas lief ohne ihn, so kann man das sagen.
Ende der 1970er Jahre leiten Christdemokraten und Kommunisten einen Paradigmenwechsel ein. Den
Compromesso storico.
Den historischen Kompromiss, in dem die beiden Parteien eben doch daran arbeiten, koalitionsfähig zu werden.
Eine solche Idee wurde von Politikern wie Aldo Moro und Enrico Berlinguer vorangetrieben. Andreotti war nur die geeignete Person, um als Ministerpräsident die eigenen Leute bei der Stange zu halten.
Er führt Italien 1979 ins europäische Währungssystem, den Vorläufer der heutigen Währungsunion.
Er ist zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident einer Minderheitsregierung, ist also auf die Tolerierung der Kommunisten angewiesen.
Italiens Teilnahme am europäischen Währungssystem entspricht der übernommenen Verpflichtung dieser Regierung, die Wirtschaft zu sanieren, die Inflation zu vermindern und das wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln.
Und obwohl er weiß, dass er seine Regierung dadurch innenpolitisch gefährdet, drückt Andreotti die Entscheidung gegen den Widerstand der Kommunisten durch das Parlament.
Was wieder einmal in den Rücktritt einer Regierung mündet. Manchmal offenbart der gewiefte Taktiker eine emotionale Härte, die die Italiener staunen lässt. Etwa 1978, als die linksterroristischen Roten Brigaden den Parteichef der Democrazia Cristiana, Moro, verschleppen.
Die Entführung Moros war kaum bekannt. Da trat Andreotti als amtierender Ministerpräsident vor die Presse und erklärte, keine Verhandlungen mit Terroristen, der Staat darf sich nicht erpressen lassen.
Und es wird nicht verhandelt, obwohl der Papst und auch die Mafia zu vermitteln anbieten. 55 Tage nach der Entführung wird Moro erschossen. Das Gerücht macht die Runde, Andreotti habe seinen Tod wie auch immer provoziert, um sich an die Parteispitze vorzuarbeiten.
Tatsächlich warf die Witwe Moros ihm später vor, ihren Mann geopfert zu haben.
Ein halbes Jahr zuvor haben deutsche Linksterroristen den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer ermordet. Bei der Trauerfeier sitzt Bundeskanzler Schmidt mit versteinerter Miene neben der Witwe in der ersten Reihe. Moros Angehörige wollen die Regierung nicht dabei haben. Andreotti und seine Minister müssen vor aller Augen eine Gedenkstunde ohne Sarg zelebrieren.
Quella che esprima l'accorato omaggio del governo alla memoria di Aldo Moro.
Und die Bilder, die dabei entstanden, wirkten wie ein stiller Vorwurf.
Im Sommer 1989 bildet Andreotti seine sechste Regierung, die 49. im Nachkriegsitalien. Wenige Wochen später fällt sein Staatsbesuch in Bonn zufällig auf den Tag, an dem Honecker zurücktritt und Bundeskanzler Kohl Wichtigeres zu kommentieren hat als die deutsch-italienischen Beziehungen.
Generalsekretär Grenz wird daran zu messen sein und daran gemessen werden, ob er nun gemeinsam mit der Führung der DDR den Weg frei macht zu den überfälligen Reformen oder ob es um eine bloße Verteidigung des Machtmonopols der SED gilt.
Andreotti wäre vor allem für den Erhalt der DDR.
Er fürchtete, wie ja viele andere Staatschefs auch, dass sich die Machtverhältnisse in Europa ungünstig verändern würden.
Dass sich die beiden deutschen Staaten gut verstehen, trägt zum Frieden bei. Aber niemand sollte hier übertreiben. Es gibt zwei deutsche Staaten und zwei deutsche Staaten müssen es bleiben.
Allein, es fragt ihn niemand.
You are not part of the game, soll Genscher gesagt haben.
Eine gewaltige Explosion auf der Autobahn Palermo-Trapani. Ein Teil der Fahrbahn sei völlig zerstört. Und dann kommt die Bestätigung von ihrer Kollegin am Nachrichtenmonitor. Ja, Giovanni Falcone ist tot.
Anfang der 90er Jahre bricht die erste Republik Italien zusammen. In Sizilien werden die ärgsten Verfolger der Mafia, die Staatsanwälte Falcone und Borsellino, bei Bombenanschlägen ermordet. Bei Falcones Beerdigung geht ein Münzenhagel auf die aus Rom angereiste Politprominenz nieder, die im Kampf gegen die Mafia versagt habe. La colpa in definitiva è nostra. Es ist unsere Schuld, sagt der Mann. In Mailand rollt der Schmiergeldprozess Mani Pulite, saubere Hände, etliche Korruptionsaffären auf, in die viele prominente Politiker verstrickt sind. Wie viel hat Giulio Andreotti mit all dem zu tun? Wie viel mit der Mafia? Hat er den Mord an einem Journalisten eingefädelt, der zu viel über seine Verwicklung in die Entführung Moros wusste? Diese Fragen tauchen auf, ausgerechnet jetzt, als sich Andreotti, gerade zum Senator auf Lebenszeit ernannt, Chancen aufs Amt des Staatspräsidenten ausrechnet.
Aber als dann der geeignete Moment kommt und Francesco Cossiga 1992 aus dem Amt scheidet, ist Andreotti schlicht verbrannt. Er ist unwählbar.
Denn jetzt ist die Justiz hinter ihm her. In mehreren Prozessen, jahrelang, versuchen ihm Staatsanwälte unter Berufung auf ehemalige Mafiosi üble Verstrickungen nachzuweisen. Etwa, dass er für Nachsicht gegenüber der Cosa Nostra auf Sizilien gesorgt habe, wenn die seiner Partei im Gegenzug Wählerstimmen garantierte. Andreotti stimmt der Aufhebung seiner Immunität ausdrücklich zu. Ende 2002 wird er in Perugia wegen des Journalistenmordes spektakulär zu 24 Jahren Haft verurteilt.
Ich will eigentlich nicht scherzen, sagt Giulio Andreotti. Aber ich bin jetzt 84 Jahre, die Richter gaben mir 24 Jahre. Das ist doch wie ein Glückwunsch für ein langes Leben.
Ein Jahr später hebt das oberste Kassationsgericht in Rom dieses Urteil auf. Ein weiteres Jahr darauf wird Andreotti auch im Mafia-Prozess letztinstanzlich freigesprochen, auch weil ein Teil der Vorwürfe verjährt ist.
Als bewiesen sah das Gericht an, dass Andreotti wusste, dass seine Mittelsmänner in Sizilien freundschaftliche Beziehungen zu Mafia-Bossen unterhielten und dass er dadurch selbst mit diesen in Kontakt gestanden hatte. Und aufgrund dieser Kontakte habe sein politischer Einfluss und seine Macht diesen gewissermaßen zur Verfügung gestanden, auch wenn möglicherweise nichts Konkretes daraus folgte.
Die Macht zermürbt den, der sie nicht hat.
Ist ein gern zitiertes Wort vom wohl mächtigsten Politiker Italiens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der 2013 im Alter von 94 Jahren stirbt. Am Ende bleibt auch für den Saarbrücker Historiker Malte König kein eindeutiges Bild von dem Mann, den die einen für göttlich hielten und andere als Beelzebub verteufelten.
Weil er die Faszination des Zweideutigen so gut repräsentiert wie kein Zweiter.
Ein vielschichtiger Charakter.
So, dass man immer Gefahr läuft, ihn vereinfachen zu wollen. Und in diesem Moment, wo man ihn vereinfacht, entsteht aber auch immer sofort das Gefühl, dass man ihm Unrecht tut, im Guten wie im Bösen.
Auch der damalige ARD-Korrespondent in Rom ist in seinem Nachruf sicher.
Allerdings gibt es immer noch viele Menschen in Italien, die auch was drum gäben, wenn sie nur genauer wissen könnten, wer dieser Giulio Andreotti wirklich war.
Andreotti ist das vielleicht nicht so wichtig gewesen. Auf die Frage, was auf seinem Grabstein stehen soll, sagt er einmal:
Kümmert euch um euren eigenen Kram.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Giulio Andreotti, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.